Bevor es gleich losgeht, noch ein kleiner Hinweis. Leider ist die Moderatorin im Gespräch etwas leiser als die Gesprächspartner. Wir wünschen Ihnen trotzdem ein wunderbares Hörerlebnis mit spannenden neuen Gedanken über die digitale Barrierefreiheit.
Kontaktaufnahme. Der Podcast des Bildungszentrums Nürnberg.
Herzlich willkommen zu einer neuen Kontaktaufnahme. Mein Name ist Vera Deising und heute bin ich zu Gast im Creative Space von Birne 7 in Erlangen. Ich spreche mit Sebastian Schroth und Jonas Jung, beide Geschäftsführer im Vorstand von Birne 7. Birne 7 ist ein Verein. Dazu später noch mehr. Hallo Sebastian.
Hallo Vera.
Hallo Jonas.
Hi, grüß dich.
Birne 7, euer Vereinsslogan lautet Innovation für Inklusion. Gemeinsam entwickelt ihr neue Lösungen für ein Leben ohne Barrieren. Warum schaut ihr euch so zweifelnd an?
Ja, ich glaube, wir müssen entscheiden, wer spricht immer und deswegen wen mit dem Ball zuwerfen.
Alles klar, dann werfe ich doch gleich die erste Frage in den Raum. Wer oder was ist denn Birne 7? Entscheidet euch, wer antwortet.
Okay, also ich versuche mal anzufangen und Sebastian unterstützt mich dabei, weil ich glaube, wir erfinden uns irgendwie kontinuierlich immer wieder neu. Ja, im Kern sind wir ein Technologieverein, aber wir sehen uns eigentlich nicht zwingend als Verein, sondern eigentlich mehr so als agiles Startup, wenn man so will. Zumindest haben wir uns seit der Gründung schon immer so gesehen. Der Ursprung ist im Grunde ein Innovationsevent gewesen im Rahmen von Microsoft und Aktion Mensch. Da gab es so einen sogenannten Hackathon. Für manche vielleicht ein böhmisches Dorf, aber es ist im Grunde ein Wochenende, wo sich Entwickler, Ingenieure, Interessierte zusammensetzen und eigentlich sozusagen reale Probleme von Personen widmen und dafür Lösungen schaffen. Und ja, in dem Kontext haben wir mitgemacht. Ich war zwar mit unter anderem, das war das in Medical Valley stattgefunden hat, einer der Facilitator des Events, aber ich dachte mir, wenn ich schon dabei bin, mache ich mit. Und im Grunde haben wir im Rahmen dieses Events festgestellt, wir wollen zu viele Probleme lösen und wissen nicht, weil wir so vielen Problemen konfrontiert wurden. Also vielleicht zur Erklärung, Menschen mit Behinderung haben letztlich ihre alltäglichen Probleme kommuniziert. Und das sind für viele eigentlich ziemlich banale Probleme. Einfachstes Beispiel, wir haben eine Entwicklung bei der Kaffeemaschine, wo es von den Tasten zu einem Touchpad hin entwickelt. Und für Blinde ist dann plötzlich das Problem, die haben sich immer orientiert an den Tasten. Die wussten, okay, oben links zweimal klicken und rechts dreimal klicken und schon kommt da Kaffee raus. Und plötzlich hat man da ein Touchpad vor sich und man weiß eigentlich gar nicht, wo man hinklicken muss. Und ja, jetzt sollte man hier die Problematik lösen, wie kann man diese Kaffeemaschine wieder inklusiv machen. Ein einfaches, banales Beispiel, aber natürlich gab es da noch wesentlich mehr und wir wussten gar nicht, welchem Problem sollen wir uns eigentlich widmen, weil wir eigentlich wie alles lösen wollten, wenn man so will. Und im Kern ist eigentlich daraus entstanden, dass wir eine Plattform schaffen wollten für eben Menschen mit Behinderung, um ihre Probleme zu kommunizieren. Und wir in diesem Rahmen, weil wir alles Ingenieure sind oder irgendwo im ingenieurstechnischen Bereich arbeiten, eben Entwickler zusammenbringen wollten, um sich diesen Problemen zu widmen.
Genau, jetzt hast du schon ein paar Mal wir gesagt. Wer ist denn wir?
Genau, Birne 7 ist aktuell, also in der Gründung waren wir 7 Mitglieder, daher ist auch die 7 entstanden. Unter anderem und Birne oder ist Akronym und B steht für Barrierefreiheit, I für Inklusion, R für Realität, N für Netzwerk und E für Ergebnisse. Und der Gedanke dahinter ist eben, dass man von der Barriere zu den Ergebnissen kommt. Und die 7 Gründungsmitglieder letzten Endes, die Zahl ist relativ irrelevant mittlerweile. Man könnte vielleicht behaupten, dass es auch dafür steht, für 7,6 Millionen Menschen in Deutschland Barrieren zu lösen oder für über sieben Milliarden Menschen auf der Welt Zugänglichkeit zu schaffen in jeglicher Hinsicht. Genau, deswegen so ein bisschen zum Namenshintergrund, wer Birne 7 ist, weil es auch letzten Endes unabhängig sein soll von Personen. Es gibt natürlich Gründer, aber letzten Endes soll so eine Organisation sich auch nachhaltig über die Zeit entwickeln. Ja, aktuell sind wir 26 Mitglieder Das hat den Hintergrund, dass wir natürlich ein Kernteam haben, die letzten Endes gerade diese administrativen Dinge tun, Vorstandsarbeit und letzten Endes so eine Art Spielwiese bereiten für die anderen 20 Mitglieder, die dann letzten Endes so ein bisschen ermächtigt werden sollen, auch Lösungen zu schaffen. Das heißt, da können auch Jonas und ich zum Beispiel dazu, die so ein bisschen diese administrativen Dinge noch tun, beziehungsweise dann sich um Finanzierungsthematiken kümmern oder letzten Endes Vernetzungsthematiken. Und die 20 anderen Mitglieder, die da Projekte auch treiben, sollen letzten Endes keine Barrieren haben, solche Projekte umzusetzen, auch die richtigen Leute zu treffen.
Okay, und sind das jetzt alles Ingenieure oder was haben die für einen Background?
Ist sehr divers mittlerweile. Wir sind mit Ingenieuren gestartet. Es war aber auch nie der Gedanke oder der Hintergrund, dass es eine Ingenieursorganisation sein soll, sondern wir wollten immer, und wir wissen auch aus diversen Hintergründen, dass gerade so multidisziplinäre Teams mit verschiedenen Hintergründen immer die besten Lösungen bringen. Das heißt, wir haben Grafikdesigner, Produktdesigner drin, Ingenieure, wir haben Techniker, wir haben Gebärdendolmetscherin im Team, Entwickler, also IT-Entwickler, Softwareentwicklerin. Ich vergesse sicherlich einige, aber letzten Endes merken wir auch, es hat überhaupt nichts mit den Hintergründen zu tun. Und gerade die Lösung, die wir anstreben, da braucht es einfach viele, auch viel Fachwissen aus verschiedenen Bereichen, um so eine Lösung auch letzten Endes nahe zu bringen, also auch wirklich nutzfähig zu machen.
Vielleicht zu den Mitgliedern gehört ja nicht nur solche sozusagen Mitglieder, die bei uns Mitglied sind, sondern wir verstehen uns natürlich auch in unserem Umfeld als Vernetzer von sämtlichen Organisationen, die hier beispielsweise in Erlangen oder der Region etwas für Menschen mit Behinderung tun. Da gibt es ja sehr prominente Organisationen wie die Access, das ZSL, die wirklich maßgeblich wichtige Arbeit leisten und wo oftmals vielleicht eine gewisse Kompetenz, Kapazität zu dem Thema technische Umsetzung, Digitalisierung fehlt. Und wir kommen natürlich alle aus einem sehr hochtechnologisierten Bereich. Unsere Hintergründe sind beispielsweise Medizintechnik, wo wir auch sehr nah an der universitären Forschung immer entlang mit beteiligt waren und auch meine damalige Arbeit hat darin bestanden, dass ich zum einen Startups im Bereich Medizintechnik in den Markt verholfen habe, aber insbesondere der Technologietransfer aus der Universität in den Markt hinein. Und so hat man natürlich ein sehr breites Fachwissen, was eigentlich möglich ist. Ja, und das Schöne ist, die Technologie, um Probleme zu lösen, die ist da. Es muss nur eine Bereitschaft geben und sozusagen einen Kanal, um diese Technologie für diese Problematiken zur Verfügung zu stellen und vielleicht auch als Sprachrohr zu dienen und als ja visionäre Vordenker, Mitdenker, um diesen Organisationen zu sagen, hey, das, was man hier machen kann, ist überhaupt nicht schwer. Wir müssen nur zusammenarbeiten und halt unsere Kompetenzen, Kapazitäten zusammenlegen und gemeinschaftlich an Lösungen schaffen, arbeiten. Und das ist halt eigentlich unsere primäre Intention, dass wir eigentlich so viele wie möglich zusammenbringen und auch gar nicht so alleine arbeiten, weil das können wir gar nicht alles stemmen, sondern eigentlich auch andere Organisationen ja verhelfen wollen, eben hier größere Schritte zu gehen.
War das dann auch so ganz am Anfang, als ihr tatsächlich nur 7 wart und auf diesen Hackathon gegangen seid, war das dann so eure Idee oder eure Mission oder eure Vision? Was wolltet ihr eigentlich erreichen, als ihr noch ganz neu auf dem Gebiet wart? Und warum habt ihr euch entschlossen, da gehen wir hin, da machen wir mit? Was war eure Intention? Was hat euch angetrieben?
Am Anfang war wirklich der Gedanke, die Plattform zu sein. Die Plattform, auf der man Barrieren kommunizieren kann und die Barrieren vernetzt gelöst werden, weil wir halt entdeckt haben, es gibt letzten Endes auch viele Lösungen, die keiner kennt und wir wollten letzten Endes dort eine Möglichkeit schaffen, sich zu vernetzen und entsprechend haben den Vernetzungsschritt als auch den wichtigen Schritt gesehen. Aber aus dieser Vision, Innovation für Inklusion, hat sich ja dann über die Zeit, 2017 haben wir uns gegründet, viel mehr entwickelt. Also wir haben auch gemerkt, dass es natürlich dieses Grundproblem, was wir angehen, letzten Endes in der Gesellschaft gibt es so viel Potenziale, die auch teilweise noch gar nicht ermöglicht wurden. Und haben auch erkannt, dass BNSieben relativ einzigartige, so einen einzigartigen Missionsgedanken eigentlich hat. Mhm. Und über die Zeit haben sich dann viele Aufträge ergeben, die wir, mit denen wir nie gerechnet hätten auch. Also auch, wir fragen uns ja auch häufiger, wie Leute an uns kommen oder wie die Anfragen zu uns kommen. Aber da geht es auch darum, zum Beispiel, dass mittlerweile auch in dem Team, wir bilden ja auch eine Expertise aus, gewissermaßen für Barrierefreiheit, Inklusion, haben viele Gedanken, auch teilweise Leitfäden veröffentlicht mit Organisationen. Und da geht es auch darum, dass man auch öffentlichkeitswirksam auf Veranstaltungen geht, die auch auf Barrierefreiheitsthemen letzten Endes adressieren. Also digitale Barrierefreiheit zum Beispiel, wo wir auch auf Konferenzen waren in Berlin, Bayerischen Landtag oder auch andere Projektaufträge mittlerweile haben, wo es auch darum geht, zum Beispiel inklusive, zugängliche Produkte zu gestalten.
Okay, und woher kam das Interesse zu sagen, okay, ich sehe, da gibt es ein Problem, wir kümmern uns drum, jetzt nicht einfach nur, weil wir es können, sondern da muss ja irgendwie ein innerer Antrieb gewesen sein.
Ja, da würde ich gerne darauf eingehen, weil ich glaube, dass das kann man, glaube ich, nur dann verstehen, wenn man in dem Umfeld mal gearbeitet hat. Ich bin jemand, ich hätte gerne was am Ende sozusagen in der Hand, wenn ich irgendwas entwickle oder wenn ich irgendwas arbeite. Und oftmals in unserer Arbeit, wo wir in Großkonzernen oder sowas unterwegs sind, hat man meistens gar nicht dieses Erfolgserlebnis oder dieses, was man in den Händen hält, sondern man ist halt irgendwie sehr anonym unterwegs und weiß gar nicht, was man am Ende des Tages geschafft hat. Und zum einen ist es unglaublich dankbar, mit dieser Personengruppe zu arbeiten, weil man mit kleinsten Lösungsvorschlägen, die ein winziges, aus unserer Sicht Problem lösen, man so viel zurückbekommt an Aha-Erlebnis, Wow-Effekt, dass man hier unglaublich angespornt wird. Und ein anderer Aspekt ist auch einfach, dass wir kontinuierlich seit der Gründung einfach mitlernen. Ich habe in meiner Arbeit festgestellt, und ich glaube, das geht den anderen auch so, dass mit in der Zusammenarbeit mit Menschen mit Behinderung für seine eigene Arbeit so viel lernt, so viel mitnehmen kann und auch plötzlich anfängt, im Alltag Barrieren zu sehen, die man als Mensch, der vielleicht keine körperliche Einschränkung hat, plötzlich wahrnimmt. Und also ich meine, unser Claim ist ja Innovation durch Inklusion. Und ein wichtiger Aspekt ist einfach, wenn wir wollen ja natürlich, sag ich mal, kommunizieren in die Außenwelt, dass eine inklusive Entwicklung, ein inklusives Design hat immer einen Mehrwert. Weil A, und das spreche ich jetzt so ein bisschen aus der Medizintechnik-Schiene, wir werden alle irgendwann alt, wir werden alle irgendwann schlechter sehen, wir werden alle irgendwann gebrechlich. Und warum nehmen wir eben sozusagen nicht das als Aspekt oder als Ansporn, um unsere Umwelt so zu gestalten, dass diese Gebrechlichkeiten irgendwann kommen und auch eine Menschengruppe, die wir aktiv sozusagen, weil wir es nicht tun, ausgrenzen und den Stein in den Weg legen. Wieso schaffen wir es nicht, da eine Lösung zu schaffen? Und ein großer Ansporn ist dann eigentlich eben diesen Gedanken oder das, was man da gelernt hat, in seiner Arbeit kontinuierlich mitzunehmen und mitzudenken. Und sei es, wenn man jetzt Softwarelösungen schafft, UX, UI, also Frontend-Designs oder auch technische Lösungen, immer diesen Aspekt mitzudenken. Hey, wenn ein Blinder mein System benutzen kann, ja, dann kann das vielleicht auch meine Opa benutzen, weil das System so simpel und so einfach aufgebaut ist, dass es so, ja, einfach zu bedienen ist. Und ich glaube, das fehlt oftmals in der technischen Entwicklung, dieser Gedanke, und das ist schade. Und aber wir mussten feststellen, dass es halt unglaublich spannend ist und immer einen Mehrwert gibt. Und das versuchen wir natürlich zu prosperieren und auch mit den Organisationen, Unternehmen, die auf uns zukommen, mitzugeben.
Genau, weil wenn wir sagen Menschen mit Behinderung, dann ist es ja auch nicht eine Personengruppe, sondern die ist ja in sich schon so divers. Ist es jetzt eine Sinnesbehinderung, eine Körperbehinderung, eine sonstige psychische Einschränkung oder sowas? Also da ist ja die Gruppe schon so vielfältig. Also sind die Probleme wahrscheinlich genauso vielfältig und die Lösungen noch vielfältiger.
Ich würde da gerne aufgreifen, weil was auch ein bisschen adressiert unsere Lösung am Anfang, wenn wir jetzt beispielhaft eine Lösung für einen Menschen, der blind ist, entwickeln. Was wir eigentlich immer erkannt haben, und mir fällt jetzt gerade keine Ausnahme ein von Projekten, die BNS7 getrieben hat soweit, ist, wenn wir was spezifisch entwickelt haben, am Ende haben wir immer einen Anwendungsfall entdeckt, der für alle interessant ist, für alle einen Mehrwert schafft. Da könnte man, glaube ich, jedes Beispiel, das wir heute vielleicht auch noch aufführen oder aufzählen, hat da sicherlich seinen Gedankengang. Und das zeigt auch so ein bisschen den Hintergrund. Und auch Business 7 letzten Endes, wir haben ja aus dem technologischen Hintergrund, wo wir herkamen, eben bei diesem Hackathon-Event, was da stattfand zu unserer Gründungszeit, viele Probleme bekommen an die Hand, die gelöst werden müssen. Und wir haben einfach gemerkt, das ist alles lösbar. Also das ist alles mit moderner Technologie, alles vorhanden. Man muss es bloß tun. Und das war so dieser letzte Schritt, der eigentlich gefehlt hat und der uns auch motiviert hat, unser Wissen, das wir hatten, letzten Endes in eine richtige Anwendung zu bringen, die auch sehr nahbar ist. Und genau, das war auch ein großer Motivationsschritt, dass wir keine Luftschlösser, weil das passiert auch, dass viele in der Technologie viel Luftschlösser kreiert werden, die am Ende niemandem was nutzen. Und das haben wir eben bei in dem Gebiet auch nicht gesehen und nicht gemerkt. Und es ist eine sehr dankbare Arbeit, ja.
Und was viele auch nicht wissen, also Dinge, die wir heutzutage als selbstverständlich benutzen, wurden ja auch teilweise, ihr kennt alle die Firma, die auch ein Obst im Namen hat, entwickelt für Menschen mit Behinderung. Aber das ist uns heute gar nicht mehr bewusst, weil wir diese Apps, die es zum Beispiel gibt, alle benutzen, aber ursprünglich für eine ganz bestimmte Zielgruppe nur gedacht war. Habt ihr da noch weitere Beispiele?
Ja, zum Beispiel, was Jonas ja erwähnt hat, für blinde Menschen. Wenn man seine Webseite für blinde Menschen gestaltet, das ist ja eigentlich letzten Endes nur, dass man eine sehr strukturierte Art hat, diese Webseite zu programmieren. Und dadurch ist man ja auch bei Google leicht auffindbar, weil das beste Search Engine Optimization Tool überhaupt ist, dass man barrierefreien Content hat, seine Bilder mit Alternativtexten hinterlegt. Das ist ja die beste Arbeit, die man eigentlich tun kann. Und das ist ja auch laut Gerüchten von dem PageRank-Algorithmus, der hinter Google steckt, ja auch entsprechend gewichtet.
Ich habe ein sehr konkretes Beispiel, was leider noch nicht umgesetzt ist. Wir arbeiten ja mit Personas zusammen, die Bemerkenswertes leisten, wo man sich fragt, okay, diese Person ist blind, diese Person ist gehörlos. Ein guter Freund von uns, Kollege, der auch, sag ich, eine Beratungsfirma hat, der blind ist, der schafft es von innerhalb, egal wo er in Deutschland ist, von A nach B zu kommen mit der Deutschen Bahn. Und ich frage ihn jedes Mal, wie machst du das? Ich als Sehender komme an den Bahnhof an und bin vollkommen überfordert, weil die App mir kann nicht genau sagt, okay, wo ist jetzt zum Beispiel das Gleis? Wo laufe ich hin? Und plötzlich stehe ich da und mein Ticket sagt, ja, Abschnitt C, aber dann steht plötzlich an der Anzeige, ja, der Zug ist gedreht und dann stehe ich da und sage, ja, herzlichen Dank für das Gespräch, aber wo muss ich denn jetzt hin? Ja. Und ich frage jedes Mal, wie machst du das? Ich habe absolut keine Ahnung, wie du das machst. Und in diesem Aspekt, ja, wenn man mal zuhören würde als Unternehmen und sich das mal zur Hand nehmen würde und vielleicht auch mal seine digitale Strategie und seine Apps mal darauf anpassen würde, dann hilft es wieder auch den anderen Kunden. Weil so vieles, ja, so viele Verspätungen entstehen oftmals aufgrund der Tatsache, dass, einfaches Beispiel, der Rollstuhlfahrer, der im Zug sitzt, weil der Zug gedreht ist, führt zu einer Verspätung, weil diese Hebebühne irgendwo am Bahnhof steht, keiner weiß, wo das Ding ist. Und bis dann einer das mal gefunden hat, sind schon wieder 5 Minuten durch und der Zug hat Verspätung und diese Kette löst halt entsprechend dann eine Lawine nach hinten aus. Und das sind so Banalitäten, wo man einfach mal zuhören würde. Und wenn man sozusagen seine digitale Strategie mal auch dahingehend anpassen würde, man so viel Mehrwert schafft, ja, weil ich plötzlich hergehen kann und sagen kann, hey, die App sagt mir, wo ich hinlaufen muss oder wo ist der Zug, wo ist mein Sitzplatz und ich verstopfe den Zug nicht und das führt irgendwie zu Chaos. Und das ist dieser Punkt. Inklusives Design hat immer einen Mehrwert in unterschiedliche Richtungen.
Klar, auch für die Person, die dann mit Kinderwagen oder viel Koffer unterwegs ist oder was auch immer, ein E-Bike dabei hat, das zu schwer ist, ihn zu tragen. Und genau, also für jeden eigentlich. Jetzt haben wir schon so ein paar Punkte angerissen. Welches Projekt wollt ihr uns noch konkreter vorstellen?
Wir haben uns nicht abgesprochen. Wir haben eine wilde Wundertüte an Lösungen, die oftmals, sag ich mal, im prototypischen Stadium sind, wo wir mit der Universität zusammenarbeiten. Da sind beispielsweise Lösungen entstanden. Da kann Sebastian vielleicht kurz technisch auch drauf eingehen, wie der Blindenstock der Zukunft.
Genau. Also Blindenstock der Zukunft. Letzten Endes ging es darum, dass ein Problem festgestellt wurde. Oder auch schon besteht, der Blindenstock ist seit 1929, wenn ich mich nicht täusche, nicht mehr innoviert worden. Also das ist das letzte Mal, dass er sich verändert hat. Was auch gut ist, weil es heißt, das Produkt funktioniert und es ist gut, wie es ist. Ein Problem damit ist aber, dass es letzten Endes nur bis Hüfthöhe hilft oder detektiert. Das heißt, alles, was über Hüfthöhe passiert, das heißt zum Beispiel Rolltreppen, die eine Schräge haben im Einkaufszentrum, wo man quasi unten durchschwenkt, oder Verkehrsschilder, in Erlangen ist ja auch das mit Fahrrad, genau.
Fahrradlenker,
ein großes Problem, und es tritt halt auch auf. Also wir haben ja hier auch, wir haben ja auch eine Community von blinden Menschen, die das auch oft adressiert.
Da halt schon ein geöffnetes Fenster manchmal irgendwo.
Genau.
Oder ein Schild, das am Tag vorher nicht da war. Ja.
Und das passiert ja alltäglich. Und genau, das war ein bisschen diese Ausgangssituation, mit der man dort konfrontiert war. Und dann haben wir tatsächlich über eine Kollaboration mit der lokalen Uni eine Möglichkeit entdeckt, einen Rucksack oder letzten Endes eine Sensoreinheit zu gestalten, die blinden Menschen Feedback gibt über diverse Gegenstände in der Umgebung. Das heißt, wir haben halt erstmal dieses Grundproblem gehabt, dann hat man ein Team gehabt an der FAU, die letzten Endes dieses Problem angegangen sind. Daraus kam dann ein Rucksack. In der ersten Iteration war es ein Rucksack, der quasi vorne Sensoren hat, die die Umgebung scannen, und am Rücken bekommt man über Vibration Feedback. Wir haben uns halt gedacht, Vibration ist auch ganz geschickt, weil Audio ja auch nicht immer funktioniert. Das heißt, so ein bisschen dieses multisensorische Prinzip auch reingebracht. Und der ist dann entstanden, hat sehr positives Feedback auch erhalten. Teilweise natürlich auch, wir versuchen auch bei BNSIM immer in diesem Feedback Menschen, die tatsächlich dann die Anwender sind am Ende, auch zu interviewen und auch rechtzeitig quasi in so einen Zyklus von der Entwicklung reinzubringen. Und ein Feedback war zum Beispiel, dass er zu langsam ist, dass man schneller läuft, als es angenommen war. Das ist natürlich das, was wir auch bei BNSIM versuchen, dass Entwickler nicht vorbei entwickeln. Und
okay, also das heißt, die blinden Menschen waren tatsächlich schneller unterwegs, wie ihr gedacht habt?
Ja. Also das ist nochmal wieder bemerkenswert. Eine bekannte Person hier in Erlangen, die Ina, es ist immer wild, wenn ich die durch die Stadt rennen sehe. Unglaublich. Also wichtig ist auch in dem Aspekt, wir integrieren die Person grundsätzlich von Anfang an in der Entwicklung, weil sonst entwickelt man automatisch am Bedarf vorbei. Und auch hier wieder Thema, warum es so schön ist, mit Menschen mit Behinderungen zusammenzuarbeiten, das sind die ehrlichsten Kunden.
Die sagen dir gleich, wenn es blöd ist.
Die sagen dir gleich, wenn irgendwas nicht passt.
Okay. Und das ist blöde Erfindungen
ja,
haben
das ist einfach, die sind einfach ehrlich und das ist schön. Es ist wirklich schön, wenn man mal einfach so, und da lernt man, also das ist wirklich interessant, wie man eben auch hier den Lernprozess für sich selber einfach feststellt, wie entwickle ich eigentlich eine spezifische Lösung für eine Personengruppe und wie muss ich von Anfang an diese Personengruppe auch involvieren in den Prozess. Und genau, also das ist halt immer wieder das Spannende. Ist sag ich mal, ein sehr greifbares Projekt, wo, das ist, sag ich mal, auch im prototypischen Stadium, ne, kennt man. Vielleicht, was auch interessant ist, ist vielleicht ein Museum inklusiv, könnte man anreißen.
Wobei wir noch, bei einem Rucksack, was ja spannend ist, der ist ja, am Anfang war es ein Rucksack und ein Problem war auch, es ist ein Rucksack. Man möchte ja nicht immer einen Rucksack dabei haben.
Ja, im Winter ist das dann nicht so, dann hast du eine dicke Jacke an, geht die Vibrationen durch die Jacke durch.
Ja, und Jonas und ich waren auch in Bonn, erinnere ich mich an die Geschichte auf einer Konferenz, und wir hatten diesen Rucksack dabei und der Rucksack hat viele Kabel,
das sind Prototype.
Sensoren vorne dran, und wir sind da bei der UN vorbeigelaufen und wurden sehr, sehr gut beobachtet von der Polizei, bis es uns aufgefallen ist, dass es nicht so einleuchtend ist, was wir da rumtransportieren.
Große Batterieblöcke. Ja, aber wer weiß, wer da so rumläuft mit solchen Sensoren, was ist das? Da wird man mal,
und Kabel,
wird man schnell mal umgetackelt von der Polizei, wenn das schief läuft, ja.
Und wollten Sie sich's dann genauer
anschauen? Nee. Wir sind weggelaufen.
Ja. Aber jedenfalls aus diesem Rucksack ist dann relativ schnell, ist da hat dann dort dennoch gedauert, aber wir hatten dann auch bei BNSIM einen Angestellten, der dann quasi daraus
Armmanschetten
entwickelt hat.
Genau. Letzten Endes geht's ja darum, wir haben wieder Feedback von der Community erhalten, die das mal getestet haben, und dann setzen wir das halt in der Iteration 2 um, um letztlich diesen Ansprüchen wieder gerecht zu werden. Und ja, das ist halt dieser Prozess eines aus technischer Sicht PDCA-Zykluses, wenn man es mal so betrachtet, also Plan, Do, Act, Check, ja. Man muss sozusagen immer seine agile Iteration, die man entwickelt hat, auch gegen die Realität testen und dann mit den Mitteln, die man eben hat in einem Verein, dann und auch, sag ich mal, der Proaktivität der Mitglieder und auch intrinsischen Motivation der Mitglieder, dass die natürlich dann auch hergehen und sagen, hey, wir packen das an und entwickeln sowas weiter, weil wir es irgendwie spannend finden. Und alles, was wir eigentlich machen, ist im Kontext Open Source. Und wollen das ja auch allen zur Verfügung stellen, weil sonst baut man wieder irgendwelche Insellösungen und kann es keinem zur Verfügung stellen, wenn man so will. Ne?
Ein anderes Projekt, was der Jonas kurz angeschnitten hat, ist Museum Inklusiv. Und da sieht man auch so ein bisschen, wie so ein Projekt und so eine Technologie auch voranschreitet. Aber da ging es darum, dass blinde Menschen, also kam es zum Stadtmuseum Erlangen auf uns zu, und der im Kontext das Problem, dass blinde Menschen natürlich in einem Museumserlebnis nicht immer das Erlebnis verspüren, was andere haben, zum Beispiel, wenn Dinge in Vitrinen sind. Glasvitrinen, Gegenstände, Museum.
Ja.
Klassisches Museum. Und der Gedanke war dann, wie können wir das anders gestalten? Und dann kam man relativ schnell auf den Gedankengang über einen 3D-Druck, also dass man Replikate erstellt über 3D-Scan und 3D-Druck. Und das haben wir dann tatsächlich ausprobiert. Und am Anfang haben wir das noch, wir haben viele Technologien ausprobiert, auch einen CT-Scanner. Also es war ganz am Anfang auch wieder über eine Kollaboration. Haben wir über den CT-Scanner quasi die Exponate quasi ja gescannt und daraus 3D-Modell entwickelt. Dann erkennt man relativ schnell, das macht auf Dauer natürlich keinen Sinn.
Ja, ist ein bisschen kostspielig, so ein CT. Kann man sich nicht schnell mal irgendwo hier reinstellen.
Schon mal die Termine im Uniklinikum relativ
eben, ein anderes Problem, ja.
Aber dann kann man relativ schnell auf Technologien, die dann auch funktioniert haben und funktionieren. Darüber dann Stadtmuseum Erlangen, da gab es eine Ausstellung Barrieresprung, wo quasi auch Exponate ausgestellt wurden dazu. Dann kam das Museum in Würzburg auf uns zu, für die haben wir auch noch Exponate erstellt, dann wieder für Erlangen. Und das sind solche Sachen, das sind so Grundtechnologien, die wir quasi legen. Und wie die dann aufgegriffen werden oder weitergeführt werden, das ist natürlich auch immer eine Sache, mit der wir uns auch beschäftigen letzten Endes.
Ja.
Und wer dann alles davon profitiert. Also ja. Ich denke, auch für Kinder ist ja dieses haptische Erleben ganz wichtig. Und die haben ja, finden ja eh nicht spannend, so Sachen in Glaskästen. Dann gehen die vielleicht viel lieber ins Museum, wenn sie solche Sinneseindrücke mitnehmen können.
Ja, exakt. Wenn man den T-Rex mal anfassen kann, ne? Ja. Also, das darf man ja sonst nicht.
Und es ist halt kosteneffizient auch. Es ist halt eine Lösung, die ist relativ schnell umsetzbar und halt auch kosteneffizient. Also
ja, und gleichzeitig schafft man auch ein digitales Abbild eines Gegenstandes, der und kann das theoretisch, wenn man das nochmal weiterspielt, ja auch für die Nachwelt digitalisiert dann wieder zur Verfügung stellen. Also es sind wieder mal, oder sind wir wieder an dem Punkt, wenn man sowas jetzt macht, was sind noch für Potenziale dahinter? Mhm. Die sich plötzlich eröffnen, wenn man das ganze Ding weiterdenkt.
Die Projekte, kommen die zu euch oder findet ihr die? Wie ist der Weg? Du hast jetzt vorhin gesagt, Museum ist auf euch zugekommen, das Museum ja. In Erlangen. Ist es auch manchmal so, dass Einzelpersonen zu euch kommen?
Also
sind es eher Institutionen?
Der ideale, also der Grundgedanke von BNS7 war ja, dass ein Mensch, der eine Behinderung, eine Art von Barriere verspürt im Leben, auf uns zukommen kann und wir versuchen, eine Lösung zu kreieren. Wie auch immer das aussieht. Mhm. Und tatsächlich passiert es oft, dass wir proaktiv, also dass wir gar nicht proaktiv irgendwo hinrennen müssen, sondern tatsächlich reaktiv oft sind, dass Menschen auf uns zukommen und wir dann auf Projekte initiieren gemeinsam. Und ein Erfolgsprojekt, das man da erwähnen kann zum Beispiel, ist das Projekt Fingerfunke, das wir gerade treiben. Da kamen zwei Frauen aus Berlin auf uns zu, die Anjela und die Katharina. Und die hatten die Idee, dass man quasi für Menschen, die gebärdenkompetent sind, Gebärden sprechen, dass man eine App hat, bei der man sich für Freizeitaktivitäten finden kann. Und adressiert war natürlich klar, es hat jede lokale Landesebene, Organisation, haben alle Kalender. Es gibt diverse Kalender auf verschiedenen Plattformen, die man so kennt. Aber es gibt nichts Zentrales. Und vor allem halt auch, um selber Aktivitäten zu gestalten. Wenn man jetzt sagt, in der Freizeit, ich möchte heute Tischtennis spielen gehen, dass man dann einfach einen Tischtennispartner, eine Tischtennispartnerin findet, die auch gebärdenkompetent ist. Und das war so der Grundgedanke. Damit sind wir gestartet. Und als die E-Mail kam, da hatten wir dann glücklicherweise bei BNS7 auch eine parallele Anfrage zu einem Hackathon-Event, das in der Pandemie stattgefunden hat. Also auch wieder so ein Ideenwettbewerb in der Pandemie. Das heißt, wir wussten, wir können relativ gut auch Zugang zu Entwicklerinnen ermöglichen über diesen Hackathon. Und letzten Endes haben wir es dann hinbekommen, dass Anjela und Katharina dieses Problemstellung von Fingerfunke bei dem Hackathon pitchen konnten und sagen können, wer hat Lust, das mit uns zu entwickeln, diese App? Weil sie sind beide Gebärdendolmetscher auch, Gebärdendolmetscherkompetenz. Die Katharina hat auch eine Hörschädigung. Mhm. Und letzten Endes haben wir dann über diesen Hackathon Entwickler gefunden, die eine erste prototypische App innerhalb von einem Wochenende entwickelt haben.
Okay, das heißt, die zwei Damen hatten schon die Idee, es muss eine App geben. Also das war schon, die Idee war schon da und ihr wart dann einfach die Umsetzer.
Ja, ich meine, exakt, also wir sehen halt, wo gibt's Potenziale, die man dann einfach hebeln kann und dann fackelt man halt nicht lange rum und sagt, okay, Abfahrt. Und dann, weil wir ja selber auch gerne auf Hackathons gegangen sind und da ich auch zum Beispiel auch in meiner Arbeit selber schon Hackathons organisiert habe, weil ich weiß, wie viel Spaß das macht, dann sagt man, komm, man weiß, was dabei rumkommen kann, innerhalb kürzester Zeit wirklich eine schnelle Lösung zu entwickeln, die man auch testen kann und nicht solchen bräsigen und starren System zu arbeiten wie so ein Großunternehmen, wo man erstmal 10 Anträge schreiben muss, bis man irgendwie, Das Schöne ist, es ist halt jetzt so nachhaltig weitergegangen, dass es eine App entstanden ist, die auch mittlerweile im App Store ist. Noch nicht, okay.
Sie war noch nicht zur Verfügung.
Ich kann auch gerne was dazu sagen. Ja, okay. Also, wie das vorangegangen ist, in dem Zusammenhang waren wir wirklich als BNS-Team nur die Vernetzer am Anfang. Das heißt, wir haben das ermöglicht so ein bisschen, dass die Leute sich finden. Aber dass wir jetzt wirklich operativ tätig werden mussten, wie bei anderen Dingen, wo wir viel entwickeln, das war da gar nicht der Fall. Es ging eher um die Vernetzung und Ermöglichung, dass man so eine Plattform bietet, letzten Endes für so ein Projekt in die Realität zu kommen. Genau, das Team ist jetzt soweit, dass wir eine App haben, die veröffentlichbar ist. Wir möchten da auch in Kürze im Großraum Nürnberg, Erlangen, Fürth die App pilotieren mit der Community, Testphase quasi, dem eine Chance geben. Und das wird auch in Kürze stattfinden. Wir mussten nur noch einige rechtliche Schritte, also man muss ja dann Nutzungsbedingungen etc. mal neu vernetzt und einfach auf dem rechtlichen Rahmen das alles glatt ziehen, dass wir da nicht irgendwie in eine Situation kommen, in der man nicht sein möchte. Aber genau, ich glaube, soweit sind wir jetzt auf einem guten Weg, das auch in Kürze veröffentlichen zu können. Ja.
Wir halten unsere Zuhörer auf jeden Fall auf dem Laufenden und ab und zu mal in den Medien nachschauen oder in den App Stores. Wie schafft ihr es, solche technischen Lösungen zu entwickeln, die dann auch für den Endkunden bezahlbar sind?
Ich kann gerne was dazu sagen. Also
ich spring dann rein.
Unser Fokus ist, letzten Endes war es bei vielen Projekten, wenn das möglich ist, dass der Endkunde, Endnutzer, die nicht sind, die dann auch noch dafür zur Kasse gebeten werden. Und wir versuchen da immer auch Möglichkeiten zu schaffen. Beispielhaft kann man jetzt ein anderes Projekt noch nennen. Das nennt sich mit dem Arbeitstitel Be My Ears. Da geht es darum, dass man für Menschen, die eine Hörbeeinträchtigung haben, Untertitel anbietet für jegliche Alltagssituation. Das heißt, man möchte öffentliches, kulturelles Leben wahrnehmen, politische Veranstaltungen oder sich auch nur eine Gesprächsrunde beim oder Arbeitsmeetings, die dann letzten Endes untertitelt werden sollen. Und da der erste Gedanke ist natürlich, dass dann dort Kosten bei den Nutzern auch hängen bleiben, weil das wirft Kosten auf. Das ist da eine technische Infrastruktur, die auch für die Anbieter Kosten generiert. Mit dem Gedanken. Aber wir haben uns dann auch gedacht, okay, letzten Endes gibt es da viele Möglichkeiten, sowas auch zu positionieren, dass die Endnutzer das gar nicht zahlen müssen, dass es vielleicht andere Nutzer gibt, beispielsweise wenn man jetzt eine öffentliche Veranstaltung organisiert, dass man einfach auch guckt, dass man sensibilisiert, dass so eine Veranstaltung auch barrierefrei ist, dass die Veranstalter sich auch darum kümmern, dort ein Budget freizustellen, dass er nicht so hoch ist, wie wir jetzt da, Gebärdendolmetscher, die ja sehr schwer zu bekommen sind auch, organisierbar sind, dass man einfach auch kostengünstigere Lösungen schafft, zumindest niederschwellig Barrierefreiheit zu generieren. Und Gebärdendolmetscher, die werden immer da sein, auch wenn so eine App da ist.
Müssen sie auch. Genau. Also das ist ganz wichtig. Wir wollen natürlich nicht den Gebärdensprachdolmetscher irgendwie ersetzen, weil die sind immer wichtig. Die können wesentlich besser auch natürlich Emotionen und sowas übertragen als ein Text. Aber es ist natürlich wichtig, so eine Lösung zu schaffen, einfach um eine Grundinklusivität zu ermöglichen und viele Veranstalter oder haben vielleicht auch gar nicht das Budget dafür. Oder es gibt natürlich Möglichkeiten, auch Budgets für sowas zu organisieren, aber manche denken da dran gar nicht oder wissen das gar nicht, wie macht man eine Veranstaltung überhaupt inklusiv. Dazu haben wir auch beispielsweise mittlerweile im Rahmen eines Bildungsprojektes auch Kurse, Materialien generiert, die beispielsweise darauf hinweisen, wie mache ich eine Veranstaltung inklusiv. Ein weiteres Projekt in diesem Umfeld. Genau, also das ist schon mal wichtig an der Stelle zu erwähnen. Sorry, jetzt darfst du wieder.
Nee, sehr gern. Also es geht uns darum, letzten Endes auch zu schaffen, dass bei Veranstaltungen barrierefrei werden und dass auch die Veranstalter ein leichteres Spiel haben. Weil wir haben auch festgestellt am Anfang, da kamen viele Veranstalter von uns zu und haben gemeint, ja, Barrierefreiheit, sie haben sich damit auseinandergesetzt, es war aber sehr teuer und dann die Leute haben dann wenig Wissen gehabt. Und so kam es dann auch zum Beispiel dazu, dass wir gesagt haben, okay, gemeinsam mit einem Partner, großen Partner, wir entwickeln auch Leitfäden bzw. Kurse, die Leuten kostenfrei zur Verfügung stellen, wie kann man eigentlich Veranstaltungen barrierefrei organisieren. Und genau in dem Kontext auch diese App, die soll es eigentlich ermöglichen, weil man sieht sehr häufig, dass viele Veranstalter, es gibt diese Inklusion nicht. Man kann nicht spontan, wenn man jetzt Hörschädigung hat, spontan sagen, ich gehe heute Abend zu diesem Poetry Slam in das E-Werk oder wo auch immer hin.
Ja, weil ich nichts verstehe.
Genau. Und dass man einfach für diese Situation eine Möglichkeit schafft, um wirklich niederschwellig und kostengünstig Barrierefreiheit zu bekommen. Barrierefreie Veranstaltungen und vor allem zeitnah. Das ist so der Grundgedanke.
Ich meine, das Tragische daran, das habe ich ja eingangs erwähnt, ist ja die Frage, warum braucht es diese Plattform überhaupt? Warum müssen wir überhaupt dafür sorgen, dass gehörlose Menschen eine Möglichkeit haben, überhaupt sich zu treffen? Warum ist das nicht schon Grundvoraussetzung in unserer Gesellschaft? Woran liegt das? Also warum erzeugen wir überhaupt diese Blasen, wo Menschen abgekapselt sind? Und dann da blicken wir halt auch auf das Thema Bildung. Bildung ist für uns auch ein großer Aspekt, weil wir auch ein sehr großes Projekt betreuen und verfolgen, wo es um das Thema Bildung geht, barrierefreie Bildung, Inhalte, Lerninhalte barrierefrei zu machen, aber auch die Lernplattform selbst barrierefrei zu machen. Und ich meine, wenn man mal zurückdenkt an die Schulzeit, hatte man einen Gehörlosen oder einen blinden Menschen oder jemanden im Rollstuhl in der Schule? Ich meine, mein Gymnasium hatte zwar einen Aufzug, hat sich barrierefrei geschimpft, aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir in irgendeiner Form einen Menschen mit einer körperlichen Einschränkung bei uns in der Schule hatten, was eigentlich traurig ist.
Wir hatten dann vielleicht mal so einen Projekttag, einen Tag im Rollstuhl.
Mhm. Ja, und das ist der Punkt, schauen wir mal unsere, wo sind wir eigentlich gerade? Wir wollen Menschen auf den Mond schicken, auf den Mars schicken und haben diese riesigen visionären Gedanken, aber wir schaffen es nicht mal auf unserer eigenen Erde, alle Menschen mit diesen technischen Gegebenheiten, die wir ja haben, auf einen halt zusammenzuführen. Mhm. Ja, warum muss ein Gehörloser in der Schule, warum schaffen wir es nicht, Schule so zu gestalten, dass jeder daran teilhaben kann und alle voneinander profitieren können und alle voneinander lernen können? Weil das ist jetzt ein sehr großes Grundsatzthema, was mir aufmacht. Da kann man sich jetzt natürlich sehr tief darin verlieren, aber auch hier gibt es wieder diese Potenziale, wenn man überlegt, wenn ich es schaffe, diese Personengruppe technisch auch in unser Bildungssystem zu integrieren, welche Mehrwerte kann ich dann dadurch generieren? Wie muss ich mein Bildungsmaterial auch verfügbar machen, dass es dann auch wieder den nicht körperlich eingeschränkten sogar wieder Mehrwert schafft, weil ich es wesentlich besser verfügbar, greifbarer, verständlich mache auf den unterschiedlichsten medialen Ebenen, weil wenn ich jetzt betrachte, wie ein Lerninhalt für die alle Zielgruppen möglichst zugänglich sein soll, dann muss ich mir die Gedanken machen, okay, es muss für einen Blinden möglich sein, diesen Lerninhalt zu verstehen. Es muss für einen Gehörlosen verständlich sein. Es muss für einen körperlich Eingeschränkten und bei Bedarf natürlich auch vielleicht mit kognitiven Einschränkungen. So, wie macht man das? Und wenn ich jetzt diese multimediale Möglichkeiten, die wir haben, in einer gewissen Weise kombiniere und jetzt auch vielleicht noch mit allem, was da an KI-Lösungen aktuell vor der Tür stehen, in Verbindung setze, dann können wir so viel schaffen und ermöglichen, was allen wieder profitiert. Und da rede ich nicht nur von den Schülern, sondern auch von den Lehrern vielleicht, die ja vollkommen vielleicht auch aktuell überfordert sind, weil Bildung sehr individuell sein muss und dafür gar keine Zeit oder Kapazität herrscht. Und auch hier kann man durch eine technische Lösung und Adressierung den ganzen Zielgruppen eigentlich Lösungen schaffen und das Leben so ein bisschen erleichtern.
Also man kann halt nicht eine Methode für alle benutzen, sondern man muss individuell gucken, was braucht die Person gerade. Und das erfordert halt erstmal mehr Aufwand. Aber was dann am Ende rauskommt, ist wahrscheinlich viel mehr, als man am Anfang erwartet hat. Auch so im sozialen Kontext, denke ich. Also der Punkt voneinander lernen und auch zu sehen, was hat der andere für Bedürfnisse, wie kann ich mich auf den einstellen. Das ist ja der Mehrwert, den man am Ende gar nicht so messen kann, aber ja, der eben auch was mit der Gesellschaft und mit den Menschen miteinander macht.
Ja, und das ist ein riesen Ermächtigungsschritt, ja. Also auch, du hast es eingangs mal erwähnt mit dem Fruchtlogo der Unternehmen. eins der größten Innovationen für Inklusion letzten Endes ja auch das Smartphone, also was jeder eigentlich in der Hosentasche hat, weil man plötzlich durch Technologien, die da vereint werden, Vernetzung ist eins, was wir ja auch angesprochen haben, man kann voneinander lernen, miteinander lernen, digital, unabhängig vom Ort, es gibt Sensoren, Kameras, die für blinde Menschen ultra viele Möglichkeiten, Potenziale hegen, Berechnungspower, wo man wirklich auch künstliche Intelligenz mitnehmen kann in der Hosentasche, um entsprechend auch Messungen zu machen, um auch beispielsweise so eine Sprach-App zu ermöglichen. Das heißt, da passiert wirklich viel. Da ist viel Potenzial da und das nutzfähig zu bekommen, das ist auf jeden Fall eins unserer großen Ziele.
Wo sind manchmal so die Grenzen in eurer Arbeit oder gibt es manchmal so Punkte, wo ihr sagt, da komme ich jetzt nicht weiter? Oder die Stolpersteine, die klassischen, gibt es die auch?
Aus meiner Sicht ist es, dass es in der Gesellschaft noch nicht angekommen ist, dass man an den behördlichen Szenarien irgendwie scheitert oder beziehungsweise, also da sehen wir sehr viele Hürden. Eine Beobachtung ist vor allem, es wird durchaus viel, also ich komme aus dem Kontext auch von Förderung, also öffentlicher Förderung. Ich hatte selber einen 2,5 Millionen Euro Förderfonds in meinem vorherigen Job, der dafür gedacht war, um Ausgründung aus der Universität zu leisten. Also ich kenne diese ganzen Förderkontext und was da alles hinten dran hängt. Es wird viel gefördert in dem Bereich, allerdings werden da immer nur Silo-Lösungen geschaffen. Wir haben es nicht geschafft, in Deutschland bisher eine wirklich gute Open-Source-Infrastruktur aufzubauen und scheitern oftmals Vendor-Logins sozusagen an Lösungen, die nach einem kommerziellen Aspekt aufgebaut sind, aber weil sie oftmals zu teuer sind oder weil ja nicht jeder mitentwickeln kann, weil nicht jeder sozusagen auch vielleicht Anpassung vornehmen kann, es dazu führt, dass diese Lösung eigentlich, wenn sie nicht Open Source ist, ja Blockaden erzeugt und wenn das sozusagen sich schon ins System eingearbeitet hat, es unglaublich schwierig ist, das wieder rauszuholen. Ein gutes Beispiel aus, ich meine, ich bin medizintechnischer Ingenieur und haben ja auch viel mit dem Thema gehabt, so Digitalisierung im Gesundheitsbereich in Krankenhäusern. Das ist ja ein Patchwork von digitalen Systemen, wo sich Unternehmen halt, sag ich mal, etabliert haben, aber überhaupt gar nicht schaffen, Schnittstellen zu organisieren, um ein Ort, wo Effizienz notwendig ist, ja, wo wir immer noch mit Papier arbeiten müssen, wo wir das. Ich könnte den ganzen Tag wirklich, egal wo es ist, ob wir das Thema Schule haben, ob wir das Thema Krankenhäuser haben. Ich arbeite auch im öffentlichen Sektor, wo es um die Digitalisierung von Städten geht, wo man immer wieder feststellt, mein Gott, wieso machen wir uns das Leben eigentlich so schwer? Wir blockieren uns selbst, weil wir ineffizient sind und gefühlt, es fühlt sich manchmal so an, als wollen wir ineffizient sein, weil wir Angst haben, dass, wenn wir plötzlich effizient werden, Jobs nicht mehr notwendig sind. Dabei ist es zwar viel schöner, wir könnten diese ganze Mehrarbeit, die redundant ist, die theoretisch ja ersetzt werden kann, so organisieren, dass sie plötzlich wieder mehr Mensch-zu-Mensch-Kontakt entsteht, dass das wieder man mehr mit Menschen helfen kann. Ich weiß, wir driften vielleicht gerade in so eine Richtung, wo wir gar nicht wissen, wo wir das jetzt wieder einfangen können.
Schauen wir mal.
Wir waren bei der Bildung. Ich glaube, also wir arbeiten in sehr vielen Fronten, was es angeht. Ob das Bildungsbereich ist oder mittlerweile auch der Flug zum Mond, auch vielleicht ein Projekt, was wir gerne mal ansprechen würden, weil das vielleicht auch erstmal im ersten Aspekt abstrus klingt. Aber wenn man das mal beschreibt, man wieder feststellt, okay, wow, was kann man eigentlich mit dem Thema Inklusion und inklusives Design für Möglichkeiten schaffen. Wir sind in so vielen Fronten unterwegs und es ist unglaublich spannend und schwierig, aber umzusetzen, weil man an sehr vielen, wie war bei den Hürden? Jetzt habe ich mich wieder gefangen.
Wir waren bei den
Schwierigkeiten bei den Hürden. Ja, es ist, es ist, glaube ich, noch nicht in der Gesellschaft angekommen, was es für Möglichkeiten gibt und Potenzial hebelt. Und da müssen wir mehr Sensibilisierung schaffen. Und ich glaube, Politik muss da mehr machen, mehr ermöglichen. Und ich glaube, die Gesellschaft muss da auch, und das fällt dann auch wieder bei der Bildung an, da sind wir wieder da. Weil wir sozusagen diese Personengruppe eigentlich von Kindheit an separieren, ist uns das eigentlich gar nicht präsent, wenn man so will.
Also sind die größten Barrieren eigentlich nicht die physischen, sondern die im Kopf.
Ja. Ich glaube, die im Kopf.
Und gar nicht selbstverschuldet, sondern einfach, weil wir es nicht mehr gewohnt sind.
Wir sind es nicht mehr gewohnt, glaube ich. Genau. Ich glaube, das ist eine ganz
gute Punkt. Ich glaube, noch niemand absichtlich, aber es ist einfach so normal geworden, so nebeneinander herzuleben.
Ich würde auch ein Zitat aus unserer Gründungszeit noch bringen, was tatsächlich der Kollege, den Jonas auch angesprochen hat, der blind ist und programmiert, beispielsweise gemeint hat zu uns, einfach machen. Und das haben wir so oft gehört seitdem, wir leben das Prinzip bei BNS 7 tatsächlich, dass wir einfach machen. Also
blinde Programmierer, wie geil ist das denn eigentlich?
Könnte mir gar nicht vorstellen.
Ja, und nach dem Prinzip leben wir ein bisschen und wenn wir auf Barrieren stoßen in der Arbeit, dann versuchen wir die zu lösen bestmöglich. Und wenn es zu viele sind, dann muss man halt auch immer evaluieren, was sind die Gründe dahinter. Aber letzten Endes probieren wir schon viel aus, ja.
Und große Barriere ist halt einfach die Thematik, wenn man so eine Entwicklung hat, einen Prototyp hat, wie bringt man das auf die Straße, ja? Social Entrepreneurship ist als Wort erstmal irgendwie da, aber welche Strukturen gibt es dafür? Wie schaffe ich etwas zu entwickeln und auf den Markt zu bringen, was erstmal ein unglaublich nischiges Produkt vielleicht ist, aber für diese Zielgruppe, weil es eine Nische ist und ich noch keine großen Stückzahlen da vielleicht am Anfang habe, unglaublich teuer wäre. Es ist sehr schwierig, glaube ich, da gibt es noch zu wenige, glaube ich, gute Strukturen in Deutschland, was Social Entrepreneurship wirklich fördert und an die Hand nimmt und proaktiv treibt. Da könnte ein bisschen mehr passieren noch und barrierefreier sein. Sebastian, willst du auch noch was sagen?
Wir hatten tatsächlich dazu einen Vortrag auch in Berlin mal. Da ging es auch um Social Entrepreneurship. Sind wir sehr spontan reingeschlittert tatsächlich. Und dabei ist tatsächlich auch eine Empfehlung entstanden, in der Gruppe, größere Gruppe, die dann entstanden ist, Social Profit zu treiben oder diesen Begriff. Letzten Endes, man redet ja immer auch von Non-Profit, wo auch viele davon ausgehen, aber gewissermaßen auch so soziale Lösungen zu ermächtigen und auch mit natürlich einer Nachhaltigkeitslösung zu ermächtigen, dass sowas für die Anwender, Anwenderinnen bezahlbar ist, aber letzten Endes auch die Organisation überlebt auf lange Sicht und überlebt im Sinne von nicht von Förderung abhängig ist oder von Finanzierung, sondern wirklich ein nachhaltiges Modell entsteht. Das ist so einer der Punkte, der auch, denke ich mal, sehr signifikant sein kann in Zukunft.
Ja, wie mache ich der Gesellschaft klar und deutlich, dass man in Lösungen investieren soll, die auf lange Frist gesehen erst den Mehrwert bringen kann. Ja, also wenn ich das Thema Bildung wieder betrachte, ja, das sind ja, sag ich mal, Prozesse, die man da anfasst. Das wird jetzt nicht von heute auf morgen ein Ergebnis erzielen, aber hinten raus, ja, wird dann letztlich das Ergebnis deutlich. Und wir denken in diesen Bereichen immer so kurz. Ja, und da kann man nicht nur das Thema Inklusion in Betracht ziehen, sondern auch Umweltschutz, das gleiche Thema, ja. Es sind zu viele, und da sind wir auch wieder beim Thema Social Entrepreneurship, wie muss ein Geschäftsmodell so aufgebaut werden und auch unterstützt werden, dass es der Gesellschaft dienlich ist, aber nicht durch Großkonzerne, die einen maßgeblichen kommerziellen Aspekt eigentlich nur treiben wollen, dieses Produkt vom Markt treiben oder ihm sozusagen eigentlich ein Bein stellen oder es gar nicht die Möglichkeit geben, auf diesen Markt zu kommen. Und das ist, glaube ich, eine der größten Hürden, wo man auch immer so davor steht, ich habe jetzt hier eine potenzielle Lösung, die Technologie ist da, es ist alles machbar, aber wie komme ich an den Big Boys vorbei? Wie kriege ich das auf die Straße und wie schaffe ich das vielleicht auch getrieben durch Politik und auch Verständnis dafür, was es für Auswirkungen hinten raus haben kann für Positive, dass eine Gesellschaft da auch rein investieren kann. Da habe ich noch keine Lösung dafür, aber ich würde mich freuen, wenn da vielleicht jemand auf uns zukommt, der sagt, habe ich eine Lösung.
Ja. Was habt ihr noch für Zukunftsideen? Also du hast es gerade schon angesprochen, ne? Wollen wir noch drüber reden oder nicht?
Ja, auf jeden Fall. Also, da ich jetzt schon ein bisschen einen fusseligen Mund habe und mal kurz einen Schluck trinke, dann darf der
gerne
der Sebastian starten.
Ja, also unser futuristisches Projekt, was wir eigentlich gerade treiben, ist mit der ESA, mit der European Space Agency, also der Europäischen Raumfahrtbehörde. Und da geht es darum, so ein bisschen den Beruf der Astronaut, Astronautin zugänglicher zu machen. Das hat ja sehr viele Hürden. Und das letzten Endes fängt es natürlich bei diesem Berufsfeld an, geht dann darauf auf so ein Para-Astronaut-Programm quasi bei der ESA. Aber letzten Endes geht es darum, auch letzten Endes die Mondfahrt oder generell die Raumfahrt zugänglich zu machen und alles, was damit einhergeht in Zukunft. Und wir haben da mit einem sehr konkreten Projekt oder mit einer sehr konkreten Projektanfrage gestartet. Da ging es darum, eine Mondstation, die gebaut werden soll, zugänglich zu bekommen. Und letzten Endes, was daraus entstanden ist, es gibt ja andere Organisationen, die sich damit auch schon beschäftigt haben, wie man so Mondstationen baut. Wir sind da auf sehr viele Barrieren gestoßen in diesen Konzepten, die auf uns da projiziert wurden, weil man eben nicht damit gerechnet hat oder gedacht hat, dass bis zu einem Jahr, sagen wir mal, in 15 Jahren, 10, 15 Jahren, die Raumfahrt oder der Beruf der Raumfahrt, Raumfahrerin inklusiver wird. Zum einen das, was wir schaffen möchten. Der zweite Punkt ist, was Jonas erwähnt hat, auch nicht damit rechnet, dass Personen, die in so einem Arbeitskontext eine Raumfahrt machen, plötzlich eine temporäre Einschränkung erhalten, was es auch Beispiele gibt. Da gibt es Beispiele dafür, dass Menschen eine temporäre oder dauerhafte Hörschädigung sogar erlitten haben, plus Beispiele für temporäre Seheinschränkungen. Und mit solchen Kontexten muss man ja arbeiten. Und wir haben da in dem ersten Projekt, was jetzt ein halbes Jahr schon geht, dort auch eine Machbarkeitsstudie rausgebracht, die ist veröffentlicht. In der geht es darum quasi, wie man in der ersten Ebene schafft, so eine Mondstation barrierefreier zu machen, was gehört dazu, was sind Indikatoren, haben damit potenziellen Anwenderinnen und Anwendern gesprochen, was notwendig ist. Und das soll jetzt weitergehen, dass wir letzten Endes diesen Bereich ermöglichen möchten, dass man auch bei der NASA, bei anderen Raumfahrtbehörden drüber nachdenkt, so ein Berufsfeld auch inklusiv zu bekommen. Und genau, das ist das eine Beispiel. Natürlich gibt es da viele Potenziale. Man muss ja nur sich mal vorstellen, dass auf dem Mond die Schwerkraft, die man erfährt durch diese Mondgravitation, natürlich ein Bruchteil von dem ist, was man auf der Erde hat. Das heißt, wenn man jetzt körperliche Einschränkungen hat, im Rollstuhl sitzt, auf dem Mond ist vieles einfacher, auch für Leute, die vielleicht pflegen. Also wo man jetzt sagt, okay, es geht jetzt darum, jemanden ins Bett zu transferieren oder von einem Rollstuhl ins Bett. Das sind ja alles Möglichkeiten, wo man dann vielleicht gar nicht mehr auch diese technischen Vorrichtungen braucht, sondern auch Dinge einfach einfacher funktionieren.
Weil die Rahmenbedingungen...
Genau, die Rahmenbedingungen sind anders. Ja. Das ist eine. Das zweite ist so ein bisschen aber auch ein Augenöffner. Also wir als BNSI haben natürlich auch die kritische Frage gestellt, sollen wir in so ein Projekt gehen? Weil wir natürlich auch sagen, wir möchten keine Luftschlösser kreieren. Haben wir uns aber gedacht, es ist auch natürlich so viel, was transferiert werden kann und transferiert wird von der Raumfahrt auf die Erde. Fangen wir an, das Beispiel haben wir vor einer Woche. Berufsfeld, Pilot, Pilotin. Da kennen wir auch ein Beispiel, wo eine Person mit einer Höreinschränkung nicht Pilot werden kann, weil eben die Einschränkung vorliegt. Was wäre jetzt, wenn wir wirklich in diesem Raumfahrtprojekt natürlich diese Möglichkeiten schaffen und erkennen, auch mit den Mitteln, die da natürlich auch vorherrschen, dass man auch so Berufsfelder wie Pilot, Pilotin zugänglicher bekommt. Plus alles, was wir auf der Mondbasis natürlich entwickeln, kann man ja auch transferieren. Es gibt ja viele Sachen, die aus der Raumfahrt auf die Erde auch kommen.
Genau, ich übernehme hier kurz. Wir bauen kein Luftschloss, sondern wir bauen ein Mondschloss. Viel schöner. Vielleicht mal im Kontext. Wo werden die meisten Innovationen entwickelt? Das ist entweder in der Kriegsmaschinerie oder in der Raumfahrt. Und im Krieg wollen wir nicht beteiligt sein. Raumfahrt ist spannend. Ja, wir wollen da irgendwie mitmachen, mitmischen. Ein banales Beispiel. Der Akkuschrauber, den jeder Mensch nutzt. Der kommt aus der Raumfahrt. Okay. Der wurde letztlich dafür entwickelt, dass man, wenn man außerhalb einer Raumstation irgendwelche Arbeiten vornehmen muss, kein Kabel in sich herschleppt und sich irgendwie verwurschtelt und dann, ne? Und was man nicht vergessen darf, in diesem Vertical, also in diesem Bereich Raumfahrt, steckt unglaublich viel Entwicklungsgeld. Und das sind Gelder, die aus öffentlichen Mitteln kommen, und die aus meiner Sicht oder aus unserer Sicht eigentlich dann auch wieder in die Gesellschaft zurück überführt werden soll. So, und jetzt hat man hier die Möglichkeit, natürlich hat Sebastian ja erwähnt, wir wollen hier irgendwie keine Luftschlösser irgendwie bauen, sagen, um irgendwie uns falsch zu verstehen, ja, wir schießen jetzt sozusagen Menschen im Rollstuhl auf den Mond, und natürlich wäre das ein toller Gedanke, das wäre, also auf jeden Fall, ja, wenn das in der Zukunft möglich ist. Aber viel wichtiger ist in dem Aspekt eigentlich, dass man die Kompetenz von den Personen auf ein gewisses, also in die Sichtbarkeit drückt. Dass der blinde Mensch sagen kann, hey, pass mal auf, das, was ich jeden Tag in meinem Leben erfahre, ja, wie ich mich hier durchmeistern muss, da kann ich einen Mehrwert generieren und da können eine Entwicklung entstehen, die der Gesellschaft wieder zurücküberführt werden können. Und hier auch letztlich eine Möglichkeit zu schaffen, in Bereichen hier mitzumischen, mitzuwirken, wo vielleicht aktuell ja gar nicht die Möglichkeit geschaffen wird, weil wir es ja auch nicht mehr wirklich schaffen, Menschen mit Behinderungen optimal ins Arbeitsleben zu integrieren, weil wir auch hier wieder Barrieren schaffen. Dabei ist da so viel Wissen und Know-how und Mehrwert, den wir hier generieren können. Und gerade mit so einem Thema, was ja aktuell, wenn man sich das anschaut, mit SpaceX und Co., wo in der Gesellschaft sehr viel Fokus auf der Thematik Raumfahrt liegt, ja, perfekt, wenn wir sozusagen diesen Drive mitnehmen können, hier auch eine Community schaffen können, die sagen, hier, wir generieren Lösungen, die potenziell mal irgendwo auf den Mars geschickt werden können, aber am Ende sogar unsere Gesellschaft, also diesen Spillover-Effekt mitnutzen können. Das ist doch toll.
Cool, wenn man plötzlich mit den Ingenieuren von der ESA zusammenarbeitet,
ja,
oder?
Ja. Ich hatte ja eingangs gesagt, ich hätte gerne einen, wir müssen bis zu Ende der Folge einen Arbeitstitel für die Folge irgendwie generieren. Ich habe einen Vorschlag. Von der Kaffeemaschine zur Mondbasis oder sowas in die Richtung, das finde ich irgendwie recht spannend. Das spannt irgendwie das Themenfeld ganz gut auf.
Okay, stimmt. Am Anfang haben wir über die Kaffeemaschine geredet, jetzt sind wir schon auf dem Mond gelandet.
Ja.
Genau, was habt ihr denn noch für Visionen? Wo soll es denn noch hingehen? Oder was wünscht ihr euch für die Zukunft, für euren Verein?
Mehr Mitglieder, die proaktiv, also da muss man ein bisschen, also muss ja auch ein bisschen selbstreflektiert sagen, dass wir da ein bisschen nachlässig waren, glaube ich, proaktiv Mitglieder zu akquirieren oder da, ja, wir haben sehr viel immer selber gemacht, so neben der Arbeit und wo uns die Zeit möglich war und alles intrinsisch motiviert und irgendwann stellt man natürlich fest, man wird älter, man kriegt irgendwie Kinder, man hat feste Jobs und dass man plötzlich gar nicht mehr die Kapazität dafür hat. Und Fingerfunk ist ein gutes Beispiel, wo das zum extrem spannenden Selbstläufer geworden ist, wo das Team ja einfach selber losläuft und man einfach wirklich nur den einzelnen Punkten und Beispielen einfach unterstützt. Und wir wollen eigentlich einen Modus schaffen, wo wir unterstützen können, indem wir nur anschubsen oder in die richtige Richtung schubsen können und Leute selber loslaufen lassen können und ihre eigenen Potenziale. Also es ist ja für so ein Team auch, die vielleicht auch teilweise aus der Uni kommen, unglaublich spannend, an sowas teilzuhaben und diesen Lerneffekt mitzunehmen. Und gerne jeder, der Lust hat, auf uns zuzukommen und irgendwie Projekte mitzutreiben, auf uns zukommen. Wir haben immer Bedarf. Ich glaube, das ist ein großer Punkt, den wir ansprechen wollen. Und natürlich auch, sag ich mal, alle Organisationen, die hier bei uns im Umfeld sind, einfach mal wirklich zu bündeln, um diese Kompetenz und Kapazität zu haben, um größere Schritte zu gehen. Weil ich glaube, der Punkt der Inklusion immer noch nicht in der Gesellschaft richtig angekommen ist.
Also auch dieser Punkt mit der Vision von BNS7, wir entwickeln uns stetig weiter. Also so wie wir am Anfang das gedacht haben, hätten wir uns das heute nicht ausmalen können, wo wir jetzt stehen und was für Themen wir treiben. Und das zeigt ja auch so ein bisschen, dieser Selbstläufercharakter ist definitiv was BNS7 in Zukunft weiter passieren kann. Aktuell ist man sehr abhängig auch von den Gründern noch und so, dem Kernteam, das viel treibt. Aber wenn die Organisation, sagen wir, auch ein bisschen unabhängiger wird, mehr Leute hat, mehr proaktive Treiber dahinter, auch verschiedene Projekte in verschiedenen Bereichen, dann kann das schon auch sehr gut funktionieren. Und auch gerade diese Themenvielfalt, die wir kreieren, Kontextbildung hatten wir ja vorher auch nicht auf dem Plan,
Das war auch noch vor der Pandemie tatsächlich, wo wir auch hier tatsächlich ein Thalemühlen-Meeting hatten mit der Bundespolitik sogar, die zu Besuch in Erlangen war, wo wir das Thema auch angepriesen haben. Und 2 Monate später haben wir das Projekt begonnen, tatsächlich ohne die Bundespolitik, aber wir haben das Projekt begonnen in dem Zusammenhang.
Ja, da wären, die wären wieder nur Keil gewesen.
Und das halt getrieben und jetzt vor ja, einem halben Jahr eine Plattform mit unseren Partnern veröffentlicht und Leitfäden veröffentlicht. Und das soll ja alles in Zukunft letzten Endes auch größer werden, skalieren und auch die Menschen erreichen, die wir erreichen möchten.
Also alle, die Lust haben, einfach mal was zu machen und Bock drauf haben, die können sich melden bei euch. So können auch Menschen ohne Behinderung, denke ich, dazu beitragen, dass Menschen mit Behinderung gut in die Gesellschaft inkludiert werden. Ja, willst du noch was sagen?
Der letzte Punkt ist vielleicht, am Anfang haben wir gesagt, die 7, bei BNS 7 stand für die 7 Gründungsmitglieder. Und wenn man jetzt wirklich ein weitläufiges Ziel von BNS 7 betrachtet, dann ist schon diese 7 von diesen 7 Gründungsmitgliedern zu den 7,6 oder 7 Milliarden Menschen dann auf der Welt. Das wäre natürlich eine tolle Vision.
Alle bei BNS 7 irgendwann.
Dass man dann zumindest ein Produkt
also ja, man kann euch auch Inklusion einfach hat. Nur finanziell unterstützen. Geht es auch?
Ja, auf jeden Fall. Also, mein Gott, wir haben natürlich immer, tatsächlich sind wir nie, gehen wir nie irgendwie proaktiv auf Fundraising und stellen uns irgendwie hin und sagen, wir brauchen Geld, sondern wir haben eigentlich immer den Fokus darauf, Geld so zu akquirieren, dass es immer dem Zweck direkt dient und also Projekte direkt finanziert, ja. Wenn man will ja keinen Wasserkopf generieren, der dadurch irgendwie, es müssen schon irgendwie mindestens 90% der Projektgelder, also in dieses Projekt auch einfließen, ja. Das ist uns immer sehr wichtig. Wir haben das bis jetzt auch immer ohne schon geschafft. Natürlich, das soll nicht heißen, dass man jetzt nicht spenden darf.
Ja, aber wir haben das gar nicht so gesagt. Nicht verhindern, also die Zeit, die ihr investiert, das ist ja Ehrenamt. Also ihr macht das ja als immer noch als Verein. Also ihr habt ja auch noch normale Berufe nebenher.
Richtig.
Und investiert da eure Lebenszeit und eure Energie und euer Know-how. Also ich denke, finanzielle Unterstützung kann da auch nicht fehlen.
Ja, das möchte ich gar nicht absprechen an dieser Stelle, Gottes Willen.
Okay, frage ich einfach nochmal. Sebastian, haben wir alles besprochen? Möchtest du noch was Wichtiges sagen, was ergänzen?
Nee, dein Schlusswort. War ein sehr spannendes Gespräch, in dem man sich auch immer selber neu entdeckt und auch tatsächlich, weil ja auch viele kreative Ideen sind im Austausch, auch mit dir gerade. Also mit deinen Fragen, das ruft ja auch bei uns neue Ideen hervor, oder Ideen, wie man auch zusammenführt. Deine Kommentare, ja, das war sehr spannend für uns. Also heute danke für das Treffen.
Jonas, willst du noch was sagen?
Ja, erstmal, es ist mein erster Podcast und ich hatte richtig Bock und es hat auch richtig Spaß gemacht. Immer gerne wieder. Mein letztes Schlusswort, haben wir alles besprochen? Natürlich nicht. Wir haben alles nur angerissen. Man kann mit uns, glaube ich, stundenlang sich hinsetzen und Ideen besprechen.
Ich glaube auch.
Ich fand's schön. Ich freue mich, wenn das Anklang findet und bin auch offen. Also wir sind immer offen auch für Kritik. Ja, wenn man vielleicht irgendwas vergessen hat oder so. Wir sind ja auch nur Menschen. Immer her mit Offenheit und Ehrlichkeit. Und vielen Dank, dass wir bei euch ja mitmachen durften. Ja. Und freue ich mich schon auf das Ergebnis.
Genau. Ja, dann bedanke ich mich natürlich bei euch auch ganz herzlich, dass ihr mir eure Stimmen geliehen habt. Und wir reden gleich nochmal drüber, wie wir unseren Podcast vielleicht auch ein bisschen barrierefreier machen können. Wenn das Mikro aus.
Sehr gerne.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss.